ARD. Liebe Hörerinnen und Hörer, zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Im Folgenden hören Sie Berichte von Zeitzeuginnen und Zeugen, die ungefiltert von ihren persönlichen Erfahrungen und Handlungen erzählen. In diesen Schilderungen kommt es teils zu rassistischen, sexistischen und antisemitischen Äußerungen. Zudem wird über die Beteiligung an Kriegsverbrechen unreflektiert und verharmlosend gesprochen. Mehr zum Entstehungsprozess von Unter dem Gras darüber können Sie in einem Interview mit dem Autorenteam in diesem Kanal erfahren.
Unter dem Gras darüber. 1.
Verschwunden. Verschwunden sind die Apfelgärten in der Weichselniederung, in denen mein Großvater erntete. Verschwunden ist die Remise mit den alten Kutschen, wo ich als Kind wunderbare Geschichten spielte. Verschwunden ist die Werkstatt mit dem grünen, gelben und bunten Glas, in dem Onkel Adolf Fenster kittete. Verschwunden ist die alte Brücke mit dem Zollhäuschen, die in den letzten Kriegstagen gesprengt wurde. Verschwunden ist der Hügel aus weißem, warmem Sand mit dem jüdischen Friedhof, wo Onkel Paul sein Grab schaufeln musste. Bald ist alle Erinnerung verschwunden.
Erinnern ist für mich ein großes, dickes Buch. Und man blättert drin, es hat schöne Seiten, es hat weniger schöne Seiten. Und dann denkt man, ach, hättest du das anders gemacht. Aber aus der Situation von damals hat man nicht so gedacht. Denn man lernt ja jedes Jahr zu und noch dazu mit 80.
Wir machen uns da gar keine Vorstellung, welche Erinnerungen von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Das ist eigentlich das, was Zeitzeugen so sagen können und versuchen können, den anderen weiterzugeben. Ob die Leute daraus lernen, ist eine andere Sache.
Und interessanterweise, je älter man wird, umso intensiver kommt die Erinnerung zurück. Ja? Wenn ich an einem Haus vorbeigehe, in dem zum Beispiel eine Wand eingerissen wird, ja, und der Mörtelstaub steigt mir in die Nase, da sitze ich im Keller. Da sitze ich automatisch wieder in diesem Keller, der uns dann eben gefangen gehabt hat nach dem Bombenangriff, nachdem das Haus eben zerbombt war.
Sie wollen wissen, was ich so im Leben erlebt habe, ja? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Wenn man auf 100 zugeht, dann hat man ja doch schon etwas erlebt, was ja auch für andere Menschen sicher interessant ist.
Also ich habe also den weitaus größten Teil dieses Jahrhunderts hinter mich gebracht. Habe immerhin den Ersten Weltkrieg erlebt, die Inflation, die Hitlerzeit, den Zweiten Weltkrieg, war Soldat, gefangen. Und die erste Erinnerung, die ich habe, ist die an die Mommsenstraße in Charlottenburg. Das ist eine kleine, nicht lange Querstraße von der Wilmersdorfer Straße, die wiederum eine Querstraße vom Kurfürstendamm ist. Und da hatte meine Mutter ein Putzgeschäft, also ein Damenhutgeschäft, das später, als sie Erfolg hatte, an den Kurfürstendamm umzog. Da in der Mommsenstraße, die war 2 Minuten vom Bahnhof Charlottenburg entfernt, spielten wir auf dem Bürgersteig und auch auf dem Damm Eisenbahn. Wurden mit Kreide Striche gezogen, da spielte man Eisenbahn. Man konnte ruhig auf dem Damm spielen, denn ein Auto kam da ganz selten vorbei. Meistens waren es Pferdewagen. Überhaupt war zu der Zeit, das war also so etwa um 1909 etwa oder 1910 spätestens, da gab es ein paar Taxen, Autotaxen in Berlin, aber sonst fuhr man Pferdedroschke. Es gab Straßenbahn und es gab Omnibusse, die von Pferden gezogen wurden, Pferdeomnibusse. Es gab auch, was vielen gegenwärtig Lebenden fast unvorstellbar sein wird, es gab kein Fernsehen, es gab noch nicht einmal Radio. Man war völlig auf das angewiesen, was in den Zeitungen stand. Und auch das, was die Leute so erzählten. Hin und wieder kamen ja so Gerüchte auf, wurde irgendwas erzählt, so aus der Nachbarschaft.
Wenn ich Ihnen also was erzähle aus dem Jahr 1910 oder 1915, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Sie das aufnehmen können oder wie das überhaupt ein Mensch, der noch jünger ist, wie der sowas aufnehmen kann, weil sich die Welt in diesen 100 Jahren so grundsätzlich geändert hat auf allen möglichen Gebieten, gerade auf den entscheidenden Gebieten, dass man sich manches, muss ich zugeben, einfach nicht vorstellen kann. Wir waren ja noch beinahe ein Ständestaat, da war also der Hochadel noch also nun wirklich dominierend gewesen. Und das bessere Bürgertum hat sein Möglichstes getan, es dem Hochadel gleich zu tun. Umgekehrt hat die Industrialisierung ein Industrieproletariat plötzlich in die Szene gesetzt, ja, auf das man nicht vorbereitet war, das also nur in unvollkommener Weise befriedigt werden konnte durch den Lohn, durch die Wohnungen und so weiter. Schauen Sie sich mal ein paar Bilder von Zille an, ja, die sagen wir also nun, dass die Situation samt den Unterschriften in Berlin, in der Großstadt Berlin, richtig wiedergeben, ja.
Damals gab es eigentlich keinen solchen Unterschied zwischen Arm und Reich in dem Sinne, sondern es war mehr eine Standesgesellschaft. Der aus gutem Stande war auch wenn er arm war, fühlte er sich immer noch dem Reichen, sagen wir mal, Handwerksmeister überlegen.
Wenn ich von meinem eigenen Erleben aus jungen Jahren reden soll, so bin ich noch gerade in den letzten Zipfel des 19. Jahrhunderts, den habe ich noch erlebt, und bin dann in das erste des 20. Jahrhunderts hineingeraten. Ich bin am 21. Oktober 1899 geboren. Es war also Kaiserzeit, Kaiser Wilhelm II., vielleicht nicht so beliebt wie seine beiden Vorgänger, aber immerhin so, doch so, dass er sich frei, verhältnismäßig frei bewegen konnte, längst nicht so geschützt, wie heute Politiker sind.
Also ich bin geboren am 6. Mai 1900 in Neustadt in Mecklenburg. Mein Vater war Ingenieur bei der Firma Ohrenstein und Koppel. Das war damals eine berühmte Berliner Firma, die überall auch ihre Filialen hatte. Und da las mein Vater eines Tages, dass ein Ingenieur gesucht wird in Riga bei einer deutschen Firma. Und da hat er sich drum beworben und hat die Stelle auch bekommen und ist nun nach Riga gezogen. Und dort lernte er dann die sogenannte Tochter des Hauses kennen, also meine Mutter. Und die wohnte bei ihrem Onkel, der dort in Riga eine Fabrik gegründet hat, die Gulaschkanonen baute und Eisenbahn. Und da lernte er also die Tochter des Hauses kennen. Und dort haben sie dann geheiratet. 1897 war die Hochzeit. Meine Mutter stammt aus Oberbayern. Die ist bei Sandau geboren. Der Vater hatte eine Hammermühle. Das ist eine Mühle, die mit Wasser an einem Balken, da sind so große Hämmer, ganz schwere Eisenhämmer, und die werden mit Wasser hochgeschlagen und dann fallen die dann durch das schwere Gewicht, fällt dann der große Eisenhammer, der fällt dann auf das Stück, was bearbeitet werden soll, also ein Hammermühlenbesitzer. Und die Familie hat ein sehr tragisches Schicksal. Der Hammermühlenbesitzer, also mein Großvater mütterlicherseits, der wurde schwer krank und kam in einem Kloster in der Nähe, in Oberbayern, war das Krankenhaus. Von den Mönchen wurden da die Kranken gepflegt und so im Fieber waren. Da haben die ihm was zu unterschreiben gegeben, dass sein Besitztum zum Besitztum des Klosters dann erklärt wird. Und zwar sofort, wenn er wieder gesund wird, dann tritt das schon in Kraft. Und als er nur gesund war und kommt nach Hause, da kamen die Anti-Mönche von dem Kloster und wollten das haben. Da mussten die raus aus dem Haus und die Kinder, die wurden alle verstreut. Und dadurch ist meine Mutter und meine Tante Fanny sind dadurch nach Russland gekommen zu ihrem Onkel. Meine Mutter, das waren auch drei Jungs und zwei Mädchen. Die älteste war meine Mutter.
Ich bin geboren im Jahr 1905. Als erster Sohn eines Apothekers, und zwar in Straubing. Damals waren die Apotheken konzessioniert, da konnte nicht jeder eine Apotheke aufmachen, wie er sich das eingebildet hat, sondern er musste vom Staat die Genehmigung haben. Und damit blieb also nun die Zahl der Apotheken in einem erträglichen Maß. Die Apotheker haben damals ja nun alles noch selber hergestellt. Es gab also nun nicht einfach einen Verkauf über den Ladentisch. Die haben ihre Salben gerührt, die haben ihre Pillen gemacht. Und das habe ich als Kind eigentlich alles noch miterlebt. Insofern bin ich also ein echtes Apothekerkind, bin aber kein Apotheker geworden. Nun ja, also jedenfalls, mein Vater ist nach Straubing gegangen, obwohl er Münchner war. Münchner insofern auch nicht, weil sein Geburtsort Bogenhausen gewesen ist und Bogenhausen gehörte anadazumal, wie er geboren wurde, noch nicht zu München, sondern war ein selbstständiges Dorf, und sein Großvater war also der Bürgermeister dieses Dorfes und hat heute noch einen gewissen Namen als derjenige, der dann Bogenhausen nach München eingemeindet hat. Meine Mutter kam auch aus Bogenhausen. Vater und Mutter waren eigentlich Nachbarskinder, ja, ne? Und sie war also nun hier die Tochter oder eine der Töchter des Wirts, des großen Wirts von Bogenhausen, zu dem damals also nun die Münchner zum Biergarten rausgegangen sind und die also nun nebenbei auch ein bisschen Landwirtschaft getrieben hat, nebenbei ein bisschen Metzgerei, ist als junger Mann im Krieg 70 dabei gewesen und hat in meinem Leben die hauptsächlichste Rolle gespielt. Jedenfalls, es waren zwei sehr begüterte Bogenhauser Familien, die da also nun zusammengeheiratet haben. Und mein Vater wollte gerne also auch Landwirt werden. Das hat ihm aber sein Vater also nun nicht erlaubt. Und er sollte als Apotheker werden. Ja, das hat er eigentlich ungern getan. Er hatte eine andere Leidenschaft gehabt und das war also das Militär. Er ist als einjährig Freiwilliger eingerückt damals und hat es also nun in kurzer Zeit zum Reserveoffizier gebracht, und zwar zum Reserveoffizier eines Kavallerieregiments, was also schon wieder eine Stufe höher gewesen ist als der normale Infanterist natürlich. Nun ja, man kann darüber ein bisschen lachen, und das ist vielleicht auch lächerlich, aber das Militär spielte also in Deutschland überhaupt, das war die wilhelminische Epoche gewesen, ja, und man hatte den siegreichen Frankreich-Feldzug hinter sich, man hatte die Vereinigung Deutschlands vor sich, was also nun die Bürger bis herunter zu den einfachen mittleren Bürgern kolossal begeistert hat. Ja. Und der Soldat war eben also nun der Trug des Königsrock, sagte man so, ja, war das Symbol der Monarchie und des der Tapferkeit und der Männlichkeit und was alles dazugehört. Ja. Und jedes junge Mädchen wollte seinen Soldaten haben und hatten auch gekriegt, in den meisten Fällen, ja. Na, jedenfalls, Straubing war eine Garnison, es war dort das 7. Schwolischee-Regiment. Und das war für meinen Vater ja so eine gewisse gesellschaftliche Heimat. Mindestens einmal im Monat war also irgendein Fest dort gewesen. Das hat ihm also nun sehr gefallen. Da hat er auch Jagdkameraden gefunden, die mit ihm dann in den Bayerischen Wald gefahren sind und Auerhähne und so Zeug geschossen haben. Jedenfalls, ich wuchs da in einer Atmosphäre der Wohlhabenheit einerseits und andererseits auch des Patriotismus, wuchs ich auf.
das Soldat werden, das war selbstverständlich, dass man das machen musste. Das war eine Selbstverständlichkeit. Nicht und wenn Sie ja früher in eine Wirtschaft gegangen sind, da haben doch die meisten Männer nur vom Soldatensein gesprochen. Ihre Erlebnisse als Soldat, die waren halt immer das Wichtigste von der Unterhaltung.
Ich erinnere mich als Kind, dass einmal beim Friseur einen furchtbaren Krach gegeben hat, weil ein Offizier da reinkam und der Friseur ihn vor meinem Vater behandeln wollte, weil es eben ein Offizier war. Mein Vater war außer sich, gab einen furchtbaren Krach und er hat dann den Laden da verlassen. Ich war mitgekommen, hatte mich mitgenommen, damit ich da untergebracht war irgendwie, was weiß ich. Und ich war also ganz erschrocken, weil ich auch dachte, meine Güte, das ist ja ein Offizier, wie kann er den so anbrüllen? Meine Mutter war eine sehr kritische Frau, aber sie war auch fromm und kritisierte meinetwegen den Kaiser und die Behörden, aber doch immer mit einem gewissen Respekt. Man kann also den Kaiser wohl kritisieren und sagen, dass was er macht, ist falsch, aber man muss doch einen gewissen Respekt haben, denn er ist nun mal der Kaiser.
Also ich kann nur sagen, diese Zeit bis zu 1914, glaube ich, war das, bis der Krieg angegangen ist, diese Zeit, das war eine herrliche Zeit, denn die Eltern haben sozusagen Kultur gehabt, ne? In jedem Haus war auch das Bild vom Kaiser, ne? Aufgeschichtet, Mischnerbad und so weiter. Und man hat richtig einen Respekt gehabt vom Adel, hat man Respekt gehabt, ne? Und man ist erzogen worden, nicht, dass man alles hat machen können, sondern es war eben eine gute Erziehung, eine, möchte fast, ich kann nicht sagen vornehme, aber eine Erziehung, dass jeder gewusst hat, das gehört sich und das gehört sich einfach nicht. Ne? Da war auch, da muss auch der Prinzregent Luitpold irgendwo gewesen sein. Und der ist dann einmal durch Nürnberg durchgegangen, durchgelaufen. Ne? Und da ist alles hin und hat sich hergerichtet, ne? Dass man den gesehen hat. Ne? Und überhaupt Leute, auch in meiner Klasse waren ein paar Schülerinnen, die jetzt vom Adel waren und die sehr darauf aussahen, dass man immer gesagt hat, vorn. Und dann hat man sich natürlich immer geärgert, hat man immer gesagt, vorn und hinten. Ne? Wie das halt so ist. Ne? Aber es war eben eine Zeit, wo man sagen kann, wo man zu Takt erzogen worden ist. Man hat nichts sagen dürfen, was einem gerade gefällt oder was einem nicht gefällt. Man hat einen gewissen Takt haben müssen. Ne?
Unser Kaiser war ja, ich habe den gar nicht gemocht. Und ich hatte meinen Schwiegervater, der war in kaiserlichen Diensten. Der hat uns dann manchmal Dinge, der hatte Einblick in das Privatleben. Und der hat uns dann manchmal Dinge erzählt, da war wirklich alles dran.
Sie haben alle gesprochen vom Kaiser und alles und gesagt, dass er seiner Frau sehr untreu oft ist und dann kriegt sie immer wunderbare Geschenke, wenn er mit hauptsächlich mit den Damen vom Theater hat er viel Gespusi gehabt, gell? Und dann kriegt sie herrliche Diamanten und Perlen hat sie hängen gehabt, die ganze Frau behängt und ein Krönchen auf, ein Goldes mit auch wieder so echten Steinen, gell? Prachtvoll haben sie alle beide ausgesehen. Und der Kaiser, der hat ja einen kurzen Arm von Geburt aus, den hat er immer so gehalten, gell? Dass man das nicht so sehen sollte. Das wusste aber jeder. Denn sie waren zu nahe verwandt als Familienmitglieder, gell? Das darf man nicht. Da gibt es solche Sachen, gell? Können Dummköpfe werden, Wasserköpfe und so. Und er hat nun diesen kurzen Arm behalten.
Ja, also jedenfalls unser Friedrich August in Sachsen, der war bestimmt beliebter. Und der spielte vielleicht auch eine Rolle. Der Kaiser hat eigentlich in Sachsen keine Rolle gespielt. Nein.
Ja, mit dem Kaiser, den Kaiser, den hat man ja eigentlich nur am Geburtstag, an Kaisers Geburtstag, sich mit ihm befasst.
Natürlich, an Kaisers Geburtstag, am 27. Januar jetzt, da war das besonders feierlich. Da waren ja die Paraden auf dem Opernplatz. Da marschierte also die Truppe morgens in aller Früh los auf den Opernplatz zur Parade. Sitzgrade, denn es geht jetzt zur Parade. Da war, ja, da waren, in Schulen waren da sogenannte Bestverleihungen. Also jede Klasse wurden drei Kinder ausgesucht, die gut waren und die im Benehmen einwandfrei waren. Und die haben dann Bücher bekommen von seiner Majestät und so weiter. Ein Stempel, gell? Ja. Das ist noch her gewesen, sogar noch bis 1918 noch. Auf dem Seminar haben wir noch solche Bücher bekommen. Kriegsgeschichten wie U-Boot-Kommandante und so Kram und so Krempel etwa so. Und abends waren dann die Fackelzüge für den Kaiser. Ne? Da zogen sie dann auch wieder nach dem Opernplatz, da waren da Konzerte und so weiter, gell? Und da wurden dann die Soldaten befördert und so weiter. Überhaupt, der 27. Januar war genau wie unter dem Größenwahnsinn Adolf Hitler der Tag, an dem alles geehrt wurde. Da wurde alles befördert, die Beamten, die kleine Beamte, die große Beamte, wer noch höher wollte, wurde immer noch höher gestuft, nicht wahr? Das war so. Ne? Denn die Beamten, das waren ja meistens da Leute, die eben das Regime billigten, die dahinter standen. Das war auch klar. Wes Brotig ist, das Lied ich sing. Das war so.
Da war ein Gymnasium, war also eine richtige Feier. Da wurde gesungen und Vorträge gehalten. Und da sind die Lehrer, die Reserveoffiziere waren, alle in ihren Uniformen erschienen. Das hat natürlich uns Jungen sehr interessiert. Das war also schon was Tolles, überhaupt Soldaten. Da muss ich noch erzählen, 1911 war das Kaisermanöver in der Gegend zwischen Schwäbisch Hall und Greilsheim. Und da bin ich mit einem Freund den Soldaten zwei Tage nachgelaufen. Haben auch doch bei den Soldaten übernachtet. Und wie man heimkam, da haben alle zwei Briegel gekriegt, wenn wir nachts nicht zu Hause waren. Das hat einfach fasziniert, diese ganze Umgebung, diese Uniformen. Und das war ziemlich heiß damals, dieses Schwitzen und der Geruch. Und aus der Gulaschkanone was zu essen kriegen und so weiter. Und natürlich ein Gewehr und ein Säbel und so, das imponiert ja fast jedem echten Jungen.
Mein Vater war nicht von Anlage her Soldat, mein Vater war ein Geisteswissenschaftler. Aber er verlor seine Mutter mit 8 Jahren. Es waren 8 Geschwister vorhanden. Das waren 2 Schwestern und ungefähr 5 Brüder. Diese Mutter starb an schwarzen Pocken. Da war mein Vater 8 Jahre alt. Da nahm seine 16-jährige Schwester den Haushalt in die Hand und regierte die sogenannten kleinen Brüder noch. Das waren 3. Die Großen waren zum großen Teil schon im Heer. Die kamen erst ins Kadettenkorps und dann von da aus gleich zum Militär. Keiner hatte einen anderen Beruf. Denn mein Großvater war reich an Kindern, aber mit dem Geld hat es immer wieder gehapert. Ja, mein Vater war als praktisch Jüngster, kam er dann mit 8 Jahren ins Kadettenkorps. Und in diesen Kadettenkorps gab es nicht eine einzige Weiblichkeit. Keine Köchin, kein Stubenmädchen, niemand, der die Knöpfe annähte, sondern das waren alles Männer. Alles uniformierte Männer. Und so ist mein Vater eben aufgewachsen in einer männlichen Gesellschaft. Er hat mit 18 Jahren die Selekta hinter sich gebracht. Das waren also ausgesuchte, gute, kluge Leute, die dann vom Kadettenkorps aus bereits als Leutnant ins Heer gegeben wurden. Und dazu gehörte mein Vater. Und er trat in das Franz-Regiment, das Garde-Grenadier-Regiment Nummer 2 ein in Berlin, das zum besonderen Schutze des Kaisers da war. Und da hat mein Vater 28 Jahre gestanden.
Hat die ganze Art der Erziehung und die ganze Art des Lebens war eben viel, wollen wir sagen, disziplinierter. Aber im Grunde genommen haben wir uns auch in dieser sogenannten kaiserlichen Ordnung wohlgefühlt. Nämlich in der Vorkriegszeit war eine Sicherheit. Man hat sich einfach sicher gefühlt und hat das Gefühl gehabt, das geht immer so weiter. Die Sicherheit kam eben daher, dass wir einfach in einem festgefügten Staat leben, wo jeder weiß, was er zu tun hat und was er zu machen hat. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist heute zum großen Teil vergangen, nicht? Es ist nicht mehr. Vielleicht mag das auch daran liegen, dass wenn man älter wird, natürlich kritischer wird und nicht alles so ansieht, wie als wenn man jünger ist, nicht? Ich meine, ich bin ja erst 17 Jahre gewesen, 1918, wo das Kaiserreich aufgehört hat. Da sieht man manches noch anders an, als wie wenn man 30 oder 40 ist. Aber es war halt einfach eine Sicherheit und man wusste, was man zu tun hat und wo man hingehört.
Ach, wissen Sie, das Leben war, wenn ich zurückdenke, doch sehr viel unpolitischer als heute. Und mein Vater war, genau wie auch mein Mann nachher, es war eine Art Kaisertreue aus Tradition, aber aus dem Innersten. Es wurde bei uns nicht viel Theater darüber gemacht, nicht? So war eben der Kaiser war eben da. Ne?
In der politischen Richtung war der Vater der maßgebliche.
Mein Vater war deutschnational bis auf die Knochen als alter Soldat. Ich meine, es war ja damals auch eine große Sache, dass das erste Mal ein deutsches Reich gab und nicht nur die vielen Kleinstaaten. Das war also, wollen wir mal sagen, das war damals schon eine große Sache.
Mein Vater war kein Politiker, er hatte gar keine Zeit dazu. Und ich weiß noch, dass der Lehrer unten im Erdgeschoss zu meiner Mutter mal gesagt hat, nun ist der Mann bei den Genossen, weil er abends noch nicht da war. Sagt meine Mutter, mein Mann hat keine Zeit für die Genossen. Der ist im Geschäft, der ist noch auf der Arbeit. Mein Vater hat wohl einen Schnurrbart getragen wie der Kaiser Wilhelm. Der war damals Mode und es gab in Frankfurt, glaube ich, keinen Mann, der nicht so den Schnurrbart getragen hat und so drehen konnte. Das war. Aber er war natürlich nicht kaisertreu, konnte es auch gar nicht sein. Der hat ja nichts zu essen gehabt. Ne? Da hört ja alles auf, wenn es ans Essen und Trinken geht und ans Wohnen und ans Leben, ans Überleben. Nicht? Denn es war ja ein Kampf ums Überleben. Und zwar war das die Rückwirkung, die Gebrüder Grimm, die ja die bekannten Märchen erzählt haben, aber als Politiker ganz groß waren, Frankfurter Bundestag, 48 und so weiter, ja, hat der Jakob Grimm, der Professor Jakob Grimm hat gesagt, die Zeit von 1800 bis 1900 war für den deutschen Arbeiter schlimmer als das finsterste Mittelalter. Und die Rückwirkung, die habe ich noch als Kind erlebt in unserer Armut.